Ja, liebe Geschwister, heute Abend wollen wir also den dritten Teil unserer Vortragsreihe über die Liebe halten. Und das ist, denke ich, noch einmal ganz wichtig, die Liebe im praktischen Zusammenleben der Kinder Gottes. Wir haben einiges Grundsätzliches gehört, wir haben ein Vorbild, ein Beispiel gesehen. Nun gibt es eine ganze Anzahl von Bibelstellen im Neuen Testament, die eben gerade auch dieses ganz praktische Zusammenleben der Kinder Gottes untereinander betreffen. Ich möchte zunächst einmal beginnen wieder mit der einen Bibelstelle, die wir schon gelesen haben, etwas erweitert aus Epheser 4, Vers 32 bis 5, Vers 2. Das hat uns diese drei Vorträge hindurch begleitet, dieses Wort. Wie gesagt, ich lese mal den Vers davor auch mit dazu. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wir haben also hier diesen Grundsatz gesehen. Das erste ist die Liebe des Herrn Jesus Christus zu uns. Das ist die Grundlage von allem. Damit beginnt alles. Wir selber aus uns heraus haben diese Agape-Liebe nicht, von der hier die Rede ist. Aber weil der Herr Jesus uns geliebt hat, weil er sich für uns geopfert hat, deshalb haben auch wir den Geist Gottes bekommen und diese Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Und von da an ist also hier die Grundlage gegeben, dass auch wir einander wirklich lieben können in der Kraft des Geistes. Wir haben auch schon gesehen, das, was uns an der Liebe hindert, das ist unser Fleisch, unser Eigenleben, unsere sündige Natur, die eigensüchtig ist, die gerade nicht das Wohl des Nächsten will, sondern immer das eigene Wohl sucht. Und von daher werden wir auch heute noch einmal uns daran erinnern, dass also dieses Ringen um diese Agape-Liebe immer auch ein Kampf zwischen Fleisch und Geist ist, so wie es auch Galater 5 sagt. Das Fleisch will sich selbst durchsetzen, sich selbst lieben, das eigene sucht es und der Geist Gottes in uns will, dass wir den Herrn Jesus lieben und auch unsere Brüder und Schwestern lieben, dass wir ihr Wohl suchen, das ihre und nicht das unsere. Und das ist ein Kampf. Da werden wir heute noch einmal drauf kommen, was das auch ganz praktisch bedeutet. Zunächst einmal möchte ich mit einem Bibelwort weiterfahren, das aus meiner Sicht eigentlich dieses ganze praktische Thema sehr, sehr gut beleuchtet. Und zwar steht es im Kolosserbrief. Und wir lesen vielleicht einmal Kolosser 3 ab Vers 5. Da heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an. Die Agape-Liebe ist hier auch gemeint, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Ja, da ist eigentlich alles, sehr vieles drin umfasst, was die Bibel insgesamt auch an anderen Stellen sagt, über diese ganz praktische Bruderliebe. Zunächst einmal wird deutlich, wenn wir den anderen lieben wollen, wenn wir diesem Gebot unseres Herrn Jesus, das wir heute Abend noch einmal gehört haben, nachkommen wollen, dann müssen wir Dinge ablegen. Es gibt in unserem Herzen, in unserem Leben Dinge, die dieser Liebe Gottes eindeutig zuwiderlaufen. Und da müssen wir Buße tun, da müssen wir lernen, diese Dinge zu überwinden. Und zwar nicht aus uns selbst, nicht durch moralisches sich zusammenreißen, durch eigene Bemühungen, das ist überhaupt nicht fruchtbringend in dem Punkt, sondern dadurch, dass wir erkennen und praktizieren, wir sind mit Christus gekreuzigt und gestorben. Das ist der Abschnitt vor den Versen, die ich gelesen habe. Ja, da wird, sagt der Apostel Paulus ganz klar, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und dann sagt er, ihr seid gestorben. Also er weist darauf hin, dass wir eine Stellung haben in dem Herrn Jesus Christus, wo wir dem alten Leben, dem alten Menschen gestorben sind, wo der Kreuzestod Jesu Christi auch der Tod für unser Fleisch mit seinen ganzen Begierden und Regungen ist. Galater 5 redet da davon, Galater 2,20, Römer 6. Diese Stellen, wo wir lernen, das, was aus dem alten Wesen in uns ist, bewusst in den Tod zu geben. Und ich denke, das ist auch die Bedeutung hier, tötet eure Glieder. Da geht es natürlich nicht um ein wortwörtliches Töten unseres Armes oder unseres Fußes, sondern es geht darum, dass die Aktivitäten des Leibes, die sündig sind, dass sie in den Tod gegeben werden sollen. Und das ist eigentlich sozusagen die Voraussetzung, dass die Liebe Gottes in unserem Leben, in unserem Herzen sich frei entfalten kann, dass das, was hindert, in den Tod kommt, dass es hinweggetan wird, dass wir ganz bewusst Dinge ablegen. Das ist dieses zweite Bild, das wir hier finden. Ja, wie ein schmutziges Gewand, das unpassend ist für die Gegenwart Gottes, das unpassend ist, wenn wir in die Gemeinschaft mit anderen gehen. Wir legen es ab und ziehen ein gutes an. So machen wir das normalerweise, wenn wir in Gesellschaft kommen, wenn wir eingeladen sind, wenn wir in die Versammlung kommen. Und dieses Bild, das benutzt der Geist Gottes hier, um zu zeigen, dass einfach die Dinge, die die Bruderliebe hindern, die den Herrn Jesus hindern, dass wir sie in der Kraft des Geistes Gottes ablegen sollen. Da gehört natürlich dazu, dass ich zunächst mal als Sünde erkenne. Da gehört dazu, dass ich aufhöre, sie zu beschönigen. Ja, normalerweise, wenn wir zum Beispiel Unversöhnlichkeit oder Groll gegen irgendeinen anderen Christen haben, dann sagen wir, ja, aber der hat sich ja auch unmöglich verhalten. Ja, also es ist ja immer der andere. Und wenn ich die Sünde überwinden will, wenn ich der Liebe in meinem Leben mehr Raum verschaffen will, dann muss ich auch zunächst mal anfangen, diese ganzen Ausreden und dieses ganze, ja, Versuchen, die Schuld auf die anderen abzuwälzen, um selber gut dazustehen, das bleiben zu lassen. Und ganz ehrlich vor Gott zuzugeben, nein, ich habe ein Problem. Bei mir läuft es verkehrt. Ich stehe nicht in der Liebe, wie ich eigentlich stehen sollte. Ja, damit fängt es an, denn ich kann nur die Dinge wirklich ablegen und überwinden, die ich auch als Sünde erkannt habe und bekannt habe. Solange ich noch Dinge beschönige und dem anderen die Schuld gebe, anstatt selber die Verantwortung für meine Fehlhaltung zu übernehmen, da passiert natürlich gar nichts, keine positive Veränderung. Also da fängt es an, solche Dinge, in Vers 8 sind da genannt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten. Ja, auch das ist ein Problem, auch im Umgang unter Gläubigen manchmal, dass da schlecht geredet wird, dass man Zorn hat. Vielleicht hat man einen Anlass dafür, aber das ist kein Grund, dass wir den Zorn kultivieren und beibehalten dürfen. Ja, sondern Gott möchte, dass wir diese Dinge ablegen. Und der Apostel Paulus erinnert uns an etwas. Bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt haben wir geistlicherweise den alten Menschen ausgezogen. Im Römer 6 heißt es, er ist mitgekreuzigt. Er ist hineingekommen in diese Gemeinschaft des Kreuzestodes Christi. Und damit ist er gestorben und außer Wirksamkeit gesetzt. Und auf der anderen Seite, in der Wiedergeburt durch den Empfang des Heiligen Geistes, haben wir auch den neuen Menschen angezogen. Er ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und das bedeutet etwas ganz Mutmachendes, was uns auch immer wieder wichtig sein sollte, in Erinnerung zu rufen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, ich wiedergeboren bin, dann habe ich in mir, dem inneren Menschen nach, das Verlangen, Gottes Willen zu tun. Ich habe das Verlangen, meinen Bruder, meine Schwester zu lieben. Das ist in mir drin. Wie gesagt, es wird vielleicht blockiert von fleischlichen Gefühlen, von fleischlichen Fehlhaltungen, von Groll, von Selbstgerechtigkeit, anderen Dingen. Aber ich habe diese innere Haltung, ich habe den neuen Menschen in mir und wichtig ist, dass ich nach dem neuen Menschen handle und nicht nach meinem Fleisch. Ja? Also ich kann sagen, wenn ich Schwierigkeiten habe mit einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde und mein Fleisch sagt mir, geh ihm möglichst aus dem Weg, rede gar nicht so viel mit ihm, am besten hast du nichts mit ihm zu tun. Ja? Dann kann ich in der Kraft des neuen Menschen sagen, nein, ich werde auf ihn zugehen, ich werde Anteil an ihm nehmen und ich werde auch ein versöhnendes Gespräch suchen. Ja? Das geht, weil Gott in uns etwas Neues geschaffen hat. Aber wir müssen uns im Glauben sozusagen auf die Seite des neuen Menschen stellen und nicht auf die Seite des alten Menschen. Und das ist das Problem des fleischlichen Christen, der folgt seinem Fleisch. Der sagt, wenn ich den halt mal nicht leiden kann, ja, kann ich ja auch nichts dafür, kann ich ja auch nichts machen. Doch, wir können schon etwas machen. Ja? Wir können ganz bewusst im Geist, im Glauben diesen Menschen segnen und die Liebe zu ihm anziehen. Ja? Das können wir natürlich nur, weil wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sind. Weil er uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Und es stimmt einfach, was in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, das heißt, ist er in dieser Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das bezieht sich auch auf diesen inneren Menschen, auf diesen neuen Menschen, also der neue Rudolf kann lieben. Das ist die gute Nachricht. Er kann es, weil Gott ihn befähigt hat. Der alte Rudolf hat alle möglichen elenden Schwierigkeiten zu lieben und ist im Grund völlig lieblos. Er liebt nur sich selber. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, ja, wem gebe ich Raum? Dem Neuen oder dem Alten? Der Liebe Gottes oder der Selbstliebe? Und das sind diese Kämpfe, die in der Praxis stattfinden, wenn wir umgehen mit Kindern Gottes. Und das haben wir natürlich, diese Kämpfe haben wir vordergründig nicht, wenn uns Menschen sympathisch sind. Ja, deswegen sorgt Gott dafür, dass in unserer Gemeinde und vielleicht manchmal auch in der Familie Menschen sind, die uns nicht sympathisch sind. Ja, an denen können wir viel mehr lernen. Die sind viel wertvoller für unser geistliches Leben als die, die uns überhaupt keine Probleme machen. Ja, wir würden uns gerne mit lauter sympathischen Menschen umgeben, die alle ungefähr so sind wie wir, die dieselben Interessen haben. Ja, aber genauso handelt Gott überhaupt nicht. Ja. Und wenn da nachher steht, in dem neuen Menschen ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung, Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Knecht, Freier, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass das damals unversöhnliche soziale Gegensätze waren, dass ein Freier nicht mit einem Sklaven geredet hat normalerweise, das gibt es ja gar nicht, dass ein Sküte für einen Griechen ein Abschaum war. Ja, der hat vielleicht auf der Straße einen Bogen gemacht, wenn er so einen überhaupt gesehen hat. Also hier geht es tatsächlich auch darum, dass da wirklich menschlich äußerst ernste Gegensätze, ein Jude, ein Frommer durfte überhaupt nicht mit einem Griechen reden, der durfte nicht ins Haus gehen. Ja, das war ja ein Problem in der frühen Gemeinde. Also das waren knallharte menschliche Gegensätze, da waren soziale Klüfte, die in der Gesellschaft damals überhaupt nicht überwindbar waren und niemand wollte sie eigentlich auch so recht überwinden. Ja, also das muss man richtig verstehen. Und genauso ist es auch heute. In dem Leib des Christus stellt Gott verschiedenste Menschen hinein. Mit den verschiedensten Charaktereigenschaften, sozialen Eigenschaften, vielleicht auch nationaler Herkunft. Ja, das spielt ja in der Gemeinde auch keine Rolle. Und er sagt, in Christus seid ihr alle eins. Da gibt es keine Gegensätze, keine Unterschiede, die trennen dürften. Natürlich gibt es Unterschiede in unserer Prägung, aber die Liebe Jesu Christi kann diese Unterschiede überwinden. Ja. Das ist das Wunderbare und das geschieht, weil wir ein neuer Mensch geworden sind, weil unser innerer Mensch erneuert wurde und weil wir deswegen die Gebote Gottes halten können. Wir brauchen dazu die Kraft des Geistes, wir müssen das Fleisch dazu überwinden und ein Stück ausschalten, aber wir können, gar keine Frage. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, weil wir nämlich oft in der Praxis, wenn wir Schwierigkeiten mit einem Menschen haben, dann sagen wir, ich kann nicht vergeben. Ich kann diesen Menschen nicht lieben. Ich fühle nichts für ihn. Das ist auch so eine Sache. Ja? Es geht nicht um unsere Gefühle, ihr Lieben. Unsere Gefühle sind sehr oft destruktiv und von unserem Fleisch geprägt, von sündigen Fehlhaltungen. Sondern es geht darum, dass ich im Glauben, im Geist das Richtige erkenne und das Richtige tue im Glaubensgehorsam, ohne auf meine Gefühle zu achten. Es ist mit Recht eine Frage gestellt worden im Anschluss an den letzten Vortrag, wo es darum ging, ja, wie ist denn das? Die Liebe soll doch ungeheuchelt sein. Ist es nicht Heuchelei, wenn ich eigentlich Schwierigkeiten in meinen Gefühlen habe mit meiner Schwester im Herrn und ich bin trotzdem, versuche ihr einfach im Glauben Liebe zu erweisen? Ja? Das ist überhaupt keine Heuchelei. Ja? Sondern wenn ich im Geist wirklich zu dieser Liebe bereit bin und wirklich auch von mir aus meinen Groll, meine Schwierigkeiten, meinen Neid überwunden habe und tue im Glauben Schritte, dann ist es Gott äußerst wohlgefällig. Ja. Die Gefühle haben da nichts zu sagen, sondern die müssen letztlich dann auch unter die Zucht des Heiligen Geistes kommen und auch lernen zu lieben. Aber zuerst geht es um etwas Geistliches. Ja. Es geht um einen inneren Schritt, den ich in meinem Herzen tue, weil ich Christus gehorchen will. Und ich tue ihn im Glauben an die Kraft des neuen Menschen, denn die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und dann handle ich einfach. Und dann kommen die Gefühle nach. Ja. Also das hat nichts mit Heuchelei zu tun. Heuchelei ist, wenn wirklich noch Groll und Unvergebenheit in meinem Herzen ist und ich tue dann so, als würde ich meinen Bruder oder meine Schwester herzlich lieben. Das ist Heuchelei. Ja. Wenn ich wirklich noch Groll in meinem Herzen habe und die Sache noch gar nicht bereinigt habe, dann sollte ich meine Schwester oder meinen Bruder nicht umarmen und so tun, als wären wir ein Herz und eine Seele. Das ist nicht in Ordnung. Aber wenn der Kampf im Geist, im Herzen ausgefochten ist, dann müssen die Gefühle noch lange nicht dem entsprechen. Dann kann ich bevor die Gefühle soweit sind, richtig handeln. Liebe praktizieren. Und dann kommen sie nach. Ja, das ist keine Heuchelei. Also das ist vielleicht wichtig, dass wir das verstehen, weil die Bibel geht hier ganz nüchtern und realistisch davon aus, dass wir unser Fleisch an uns haben, dass es zwischenmenschliche Schwierigkeiten gibt zwischen Gläubigen, sonst wären diese ganzen Ermahnungen nicht nötig. Ja? Der Geist Gottes kennt uns doch, er weiß doch, wie wir gestrickt sind, ja? Dass wir Probleme haben in diesem Bereich. Das ist normal, aber wir müssen sie im Glauben angehen. Wir müssen sehen, ja, wenn ich Groll habe oder Neid, dann ist in meinem Herzen was nicht in Ordnung, und zwar in der Beziehung zum Herrn Jesus. Das ist nicht nur in der Beziehung zu dem Bruder oder der Schwester. Wenn ich ein Problem mit meinem Bruder oder meiner Schwester habe, dann habe ich auch ein Problem mit dem Herrn. Ist uns das klar? Ja? Da ist die Wurzel. Wenn ich neidisch bin, dann hadere ich mit der Führung Gottes in meinem Leben. Wenn ich an andere hingucke und sage, oh, der hat es doch viel besser, der ist glücklich verheiratet, der hat einen tollen Beruf, der verdient viel mehr Geld und was nicht alles. Dann hadere ich und sage, aber Gott, mir hast du das alles nicht gegeben und mich hast du verkürzt und mir tust du Unrecht. Ja? Und in dem Moment, wo ich meine Führung vom Herrn annehmen kann und sagen kann, es ist meine Schule, es ist von Gott für mich in Liebe so ausgewählt, dann verschwindet der Neid. Ja? Genauso, wenn ich Unvergebenheit, Groll, Bitterkeit gegen meinen Bruder oder meine Schwester habe, dann stimmt etwas in meiner Beziehung zu Gott nicht. Dann bin ich selbstgerecht. Dann meine ich, ich sei doch vor Gott schon ganz recht und hätte ja selber fast keine Fehler, die Gott mir vergeben müsste. Wenn ich wüsste, wie viele Fehler und Fehlhaltungen und Sünden mir Gott vergeben hat und vergeben wollte, dann könnte ich nicht Groll und Unvergebenheit gegenüber meinem Bruder oder meiner Schwester haben. Ja? Also, das ist ganz klar, ich muss die Dinge als Sünde bekennen, jedes Hindernis für die Bruderliebe, und muss auch erkennen, die Wurzel der Probleme liegt in meiner Beziehung zum Herrn. Die Wurzel der Probleme liegt darin, dass ich meinem Fleisch sündhafterweise Raum gegeben habe, obwohl ich eigentlich im Geist Gottes Liebe üben kann und das Richtige tun kann. Ja, ich denke, wenn wir die Haltung eingenommen haben, dann kommen wir weiter. Dann sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber wir kommen weiter. Ja? Und deswegen hier diese Grunderkenntnis, ich habe den alten Menschen ausgezogen, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben, das Alte ist vergangen, ich bin eine neue Schöpfung. Nicht ich fühle mich als eine neue Schöpfung. Nicht meine Gefühle schweben auf Wolke 7 und umarmen jeden meiner Brüder und Schwestern im Geiste. Das ist normalerweise nicht so. Ja, das, da kann der Herr einen hinbringen, dass man wirklich mit herzlicher Liebe auch alle Geschwister, die man so in seinem Lebensumfeld hat, lieben kann. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt, sondern im Normalfall ist es ganz klar so, dass wir mit manchen Schwierigkeiten haben und andere, mit denen verstehen wir uns wunderbar. Ja? Und dann müssen wir aber gerade dort, wo wir Schwierigkeiten haben, dran arbeiten und sehen, Gott arbeitet an mir durch solche schwierigen Beziehungen. Deswegen habe ich sie. Ja? Weil Gott möchte, dass in meinem Leben das Fleischliche mehr überwunden wird und der Geist Gottes mehr Raum gewinnt. Und wenn ich die Dinge schon mal so angehen kann, anstatt zu sagen, wieso muss ich ausgerechnet mit so einem schwierigen Menschen zusammen sein? Ist ja auch bei den Ungläubigen so. Ja? Wir haben vielleicht auch einen furchtbar schwierigen Chef oder furchtbar schwierige Menschen um uns rum, Nachbarn und so, und fragen uns, warum? Warum muss das sein? Ich würde doch viel lieber locker und in Frieden leben mit lauter netten Leuten um mich rum. Dann weiß ich, es ist die Schule Gottes. Und da haben wir dann diese Verse, wo es konkret wird, Vers 12, so zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Also zieht an, das heißt ganz bewusst, nehmt diese Haltungen ein, im Glauben, im Geist. Das beinhaltet auch, dass wir sie nicht von Natur aus an uns haben, sonst müssten wir sie nicht anziehen. Ja? Das sind also Früchte des Geistes. Das ist nichts, was wir von Natur haben. Es gibt vielleicht manche Gläubige, die sind von Natur ziemlich sanftmütig. Ja? Die können nicht so arg mit ihrem Ellbogen arbeiten. Die sind eher weich und nachgiebig. Und vordergründig sieht es aus wie die Frucht des Geistes, der Sanftmut. Aber das ist es nicht. Ja? Eine fleischliche Charaktereigenschaft ist nicht dasselbe wie die Frucht des Geistes. Deswegen hat es vielleicht jemand, der ziemlich eckig und kantig ist, kann vielleicht mehr geistgewirkte Sanftmut am Ende haben, als jemand, der sowieso schon seelisch nachgiebig ist. Ja? Der entwickelt gar keine geistliche Sanftmut unter Umständen so ohne weiteres. Bis er nicht an einen Punkt kommt, wo seine eigene fleischliche Sanftmut auch am Ende ist und er nicht mehr weiter weiß. Ja? Das ist von Gott solche Situation. Also zieht an. Und zwar als solche, die selber die Gnade und Liebe Gottes erlebt haben. Das ist immer das Fundament. Wenn wir lieben können, dann deshalb, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja. Und je mehr uns das bewusst ist, desto mehr Raum haben wir für die Liebe Gottes zum anderen. Wir sind Gottes Auserwählte, Gottes Heilige, Gottes Geliebte. Ja. Und das ist wichtig, dass wir das auch, diese Stellung ganz bewusst vor Gott einnehmen, dass wir uns dessen bewusst sind. Und dass das gibt uns auch die innere Haltung und die innere Freiheit, die anderen zu lieben. Und dann geht es los mit herzlichem Erbarmen. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Ja? Und da fängt es schon an, dass ganz klar vorausgesetzt wird, wir Kinder Gottes verletzen uns gegenseitig und wir machen uns Probleme. Ich brauche Erbarmen nur mit armen Sündern. Mit Leuten, die Nöte und Probleme haben, mit Leuten, die mir Probleme gemacht haben. Ja? Und da geht es darum, dass ich nicht aus Selbstgerechtigkeit und Härte reagiere, auch wenn vielleicht jemand mich verletzt hat, wenn vielleicht jemand Verhaltensweisen gezeigt hat in der Gemeinde, in der Familie, die mir völlig zuwider sind, dass ich trotzdem Erbarmen habe. Ja? Ich bin in mir selbst ein elender Sünder. Ja? In Christus bin ich ein Gerechter und ein Heiliger. Ja? Wir wollen das nicht verwechseln. Aber in mir selbst bin ich ein elender Sünder, der nichts kann und nichts ist vor Gott. Jeder von uns. Ja? Und wenn deswegen jemand anders mir auf den Fuß tritt und mich verletzt und mir Schwierigkeiten macht und ich mich darüber aufrege, was der für ein elender Sünder ist, dann darf ich mich daran erinnern, dass ich auch ein elender Sünder bin. Und dann schenkt Gott herzliches Erbarmen. Ja? Dass ich weiß, der andere, der auch ein Kind Gottes ist, der kämpft auch mit seinen Sünden und Schwierigkeiten. Ja? Der strauchelt genauso wie ich auch. Und es ist eben wichtig, dass wir da auch erstens mal uns bewusst machen, wo wir selber anderen Mühe machen. Da haben wir ja ein ganz unterentwickeltes Gespür dafür. Wir haben ein überdurchschnittlich geschärftes Gespür dafür, wo jemand uns Mühe macht und uns auf die Füße tritt. Aber wenn wir anderen auf die Füße treten, das merken wir gar nicht. Ja? Oftmals. Und da muss uns der Geist Gottes auch einfach den Sinn dafür schärfen, dass wir merken, ja, ich mache ja anderen auch Mühe. Ich bin nicht besser als mein Bruder oder meine Schwester. Das ist eine Grundlage für herzliches Erbarmen. Und dann eben das, obwohl ich selber hartherzig bin, gleichgültig, verkehrt, liebt mich mein Gott und Vater. Und er hat Erbarmen mit mir. Wenn er sich nicht über mich erbarmt hätte, dann wäre mein Platz in der Hölle. Und wenn wir diese Dinge tiefer uns bewusst machen, dann können wir eigentlich einem Mitkind Gottes nicht grollen, nicht böse, unversöhnlich, hartherzig ihm gegenüber handeln. Es geht eigentlich gar nicht. Ja? Wir sind eigentlich verpflichtet, genau herzliches Erbarmen anzuziehen ihm gegenüber. Und das ist eigentlich schon mal eine ganz große Grundlage, dass Feindseligkeit, Härte, Streit wegschmilzt wie der Schnee, wenn die richtige Sonne rauskommt. Ja? Freundlichkeit, dass man dem anderen das Beste will, dass man aufrichtig um das Wohl des anderen bemüht ist, das heißt es eigentlich auch. Ja? Und das ist eben auch genau der Punkt, wo oft auch Streitigkeiten sind, dass man das Gefühl hat, jemand anders wird bevorzugt, vielleicht in der Gemeinde auch, und mir wird weniger Aufmerksamkeit gegeben, ich habe es nicht so gut, ich habe nicht so viele Freunde in der Gemeinde und wie auch immer. Und auch da, wenn ich wirklich bestrebt bin, dem anderen das Beste zu gönnen, dann interessiert mich der Punkt eigentlich gar nicht. Ja? Und das ist wichtig, dass wir einfach das Wohl des anderen aufrichtig suchen. Das ist etwas, was Gott überaus wohlgefällig ist. Wenn ich das Wohl meines Bruders suche, wer sucht dann mein Wohl? Mein Vater im Himmel, ganz klar. Wenn ich mein Wohl die ganze Zeit suche, dann muss Gott mich züchtigen und mir Segnungen entziehen, damit ich aufhöre, mich um mich selber zu drehen. Ja? Das ist das Geheimnis. In dem Moment, wo ich für andere da bin, anderen diene, andere liebe, da erfahre ich die Fürsorge und Liebe Gottes. Und in dem Moment, wo ich mich anderen verschließe, verschließt sich über mir der Kanal des Segens. Also ist auch für uns selber das Beste, wenn wir in dieser Haltung der Bruderliebe sind, denn dann kann der Segen Gottes und die Liebe Gottes auch uns gegenüber sozusagen frei zirkulieren. Und dort, wo wir sie nicht weitergeben, da stockt sie auch im Zufluss zu uns. So eine Sache, die man oft nicht bedenkt. Und deswegen wird man immer unzufriedener, immer mürrischer. Und es wird immer schlimmer, wenn man sich mal in so eine Fehlhaltung verstrickt hat. Wir müssen Demut anziehen. Auch das ist wichtig, denn der Hochmut, das Gefühl, etwas Besseres zu sein, etwas Größeres, mehr verdient zu haben als der andere, ist auch ein ganz häufiges Hindernis in der Beziehung zwischen Kindern Gottes. Ja. Deswegen sagt die Bibel immer wieder, einer achte den anderen höher als sich selbst. Weil unsere natürliche Einstellung ist, dass wir die Höchsten sind und dass alle anderen irgendwo da unten sind. Ja. Und das schafft natürlich Probleme in der Gemeinschaft. Das ist ganz klar. Wir sehen die Probleme beim anderen, aber wir sehen sie nicht bei uns. Das sind sie aber auch da. Demut bedeutet, dass ich weiß, ich bin vor Gott nichts. Nichtig. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Es gibt so einen krankhaften Selbsthass. Der ist übrigens nichts anderes als negativer Hochmut. Ja? Stolz und Eigensucht ins Negative verkehrt. Ich bin so schlecht. Und dabei wünscht man sich, dass alle sagen, nee, du bist ganz toll. Das ist immer noch Eigensucht. Ja? Aber wenn wir wirklich demütig geworden sind, dann wissen wir, wir sind wirklich nichts und nichtig vor Gott und dennoch sind wir Geliebte und dennoch sind wir wichtig und wertvoll. Ja? Das gehört nämlich zusammen durch die Gnade Gottes. Und dann höre ich auf, an mir selber rumzumachen, weder als Hochmut noch als krankhaften Selbsthass. Ja? Demut ist etwas ganz anderes. Ja? Das bedeutet einfach, dass ich meinen Platz vor Gott einnehme und vor Gott bin ich tatsächlich nichtig. Ja? Gedenkt daran, dass wir Fleisch sind, wie die Blume des Grases. Ja? Ganz schnell weg, wie ein Hauch. Und wenn wir diese Dinge bedenken, dann blasen wir uns nicht auf, dann nehmen wir uns nicht so wichtig. Und dann ist schon wieder ein ganz wichtiger Quell von Uneinigkeit, Streit und Problemen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes beseitigt. Zieht an die Demut. Und dann Sanftmut und Langmut. Das sind die zwei Sachen, die ich mir besonders dick unterstreichen müsste, weil die mir besonders fehlen. Sanftmut ist das Gegenteil von ärgerlich und hart werden, wenn einem Dinge gegen den Strich gehen. Ja, und das ist so ein Punkt, dass wir ganz oft sagen, jetzt reicht's mir. Jetzt hat der andere genug auf meinen Nerven rumgetrampelt. Jetzt muss ich Konsequenzen ziehen. Jetzt werde ich mal hart werden. Mal zeigen, wo es lang geht. Und solche Dinge, dass man aggressiv wird, dass man verärgert reagiert, dass man einfach auch ein Stück Konflikte verschärft, das ist genau das Gegenteil von Sanftmut. Sanftmut bedeutet, dass ich ein Stück aus einer inneren Gelassenheit raus es ertragen kann, wenn Menschen mir Unrecht tun. Und Dinge tun, die mir zuwiderlaufen. Ja. Und das brauchen wir ein Stück, ganz klar. Also man sieht es immer am deutlichsten, denke ich, wenn man in der Familie schaut, wie die Kinder untereinander und auch wir Eltern mit den Kindern umgehen. Ja. Da werden oft auch die Grenzen unserer Sanftmut und auch unserer Langmut getestet. Ja. Langmut ist der Verwandte der Sanftmut. Da geht es darum, dass man Dinge lange tragen kann, bevor man wirklich mit Schärfe reagiert. Dass man also Spannungen, Schwierigkeiten geduldig aushalten kann, ohne zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja? Und diese beiden Eigenschaften gehören zusammen. Derjenige, der sie am klarsten geoffenbart hat, ist der Herr Jesus selber. Ja, er ist da auch unser Vorbild in all diesen Dingen. Er hat es gelebt auf Erden und Gott, unser Vater, lebt es vom Himmel her. Genau das sind die Charaktereigenschaften Gottes, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und das heißt, dass wir miteinander auch so umgehen, dass wir einfach die Schwächen und Schwierigkeiten und Verfehlungen des anderen geduldig tragen, ohne anzufangen, fleischlich und menschlich zu reagieren, nämlich mit Ärger, Zorn, Wut, Abgrenzung oder dass man eben die Beziehung durchschneidet. Ja? Irgendwo gibt es dann so Punkte, wo man im natürlichen Leben sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mit dem rede ich gar nicht mehr. Den grüße ich gar nicht mehr. Ja? So etwas gibt es im schlimmsten Fall auch unter Gläubigen, unter Christen. Ja? Das ist eine Katastrophe. Sollte nicht so sein, aber es gibt solche Dinge. Ja. Und der Unterschied ist, dass wir einfach sehen, weil Gott meine Verfehlungen so langmütig und sanftmütig trägt, will ich auch die Verfehlungen meines Bruders und meiner Schwester langmütig tragen. Und wenn ich da keine Kraft mehr dazu habe, dann gehe ich zum Herrn Jesus und lass mir die Kraft neu schenken. Ja, das ist eigentlich genau das, was viele, viele hässliche Konflikte, viele Störungen in den Beziehungen zwischen den Kindern Gottes heilen könnte, wenn wir genau diesem Wort folgen, das uns da der Geist Gottes gegeben hat. Nun, das Fundament einer solchen Beziehung in Vers 13 wird uns genannt: ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich finde es so schön, dass hier ganz realistisch gesagt wird: ertragt einander. Ja? Also es geht nicht darum, dass irgendwie die Liebe unter Gläubigen von idealistischer Romantik gekennzeichnet wäre. Ja? Also der Geist Gottes geht überall davon aus, ja, ihr habt Schwierigkeiten miteinander. Ihr werdet aneinander schuldig. Es gibt Probleme. Aber dann ertragt einander. Das ist mal das Erste. Ja, dass ich erst einmal den anderen so annehme, wie er ist, obwohl er vielleicht mir sehr viel Mühe macht. Das ist der Anfang. Und was ist die Grundlage von dem Ganzen? Ja, die Grundlage ist, dass der Herr Jesus meinen Bruder auch angenommen hat. Und auch ihn erträgt. Manchmal wünscht man sich als Christ sogar und denkt, warum kommt hier nicht endlich das Gericht Gottes? Warum gibt es da nicht mal eine Züchtigung bei dem anderen? Überleg dir mal, wie es wäre, wenn bei dir die Züchtigung kommen müsste. Du bist doch ganz froh, dass Gott langmütig ist und nicht über das Maß züchtigt. Er muss uns ja züchtigen, aber er ist dabei sehr behutsam im Grund, ja, und keine Züchtigung Gottes geschieht, ohne dass wir nicht da auch wirklich ernstlich Grund dazu geben. Und von daher, so sollen wir auch einander ertragen und einander vergeben. Und das ist eigentlich der solide Unterboden für Beziehungen unter Gläubigen. Und auf diesem Fundament kann dann auch die Agape-Liebe sich wirklich entfalten. Ja, dort, wo Unvergebenheit ist, dort, wo man einander übel nimmt und solche Dinge sind, da kann diese Liebe gar nicht wirklich sich entfalten. Noch einmal, die Bibel sagt, Römer 15, Vers 7, und das ist, denke ich, so ziemlich das Fundament unserer zwischenmenschlichen Beziehung: darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das fängt ganz konkret an, manchmal beim eigenen Ehepartner. Es gibt vielleicht Situationen, wo man wirklich sagen muss, ich muss meinen Ehemann, meine Ehefrau ganz neu annehmen, aus Gottes Hand ihm vergeben, ihm wirklich auch bejahen, auch wenn er mir vielleicht Verletzungen zugefügt hat, mich enttäuscht hat, meine Erwartungen enttäuscht hat. Ja. Solche Dinge kommen immer wieder vor, auch in der Gemeinde. Dass man einfach ganz bewusst sagen muss, wir wollen einander annehmen, wie Christus uns auch angenommen hat. Das ist eine Grundhaltung. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich den anderen sozusagen grundsätzlich ablehne und vielleicht sogar wirklich böse gegenüber ihm bin, dann blockiere ich die Beziehung zu Gott. Denn er hat mich auch aus Gnade angenommen, nicht weil ich es verdient hätte. Ja? Also das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz, und da müssen wir Acht haben drauf. Wir lesen vielleicht noch 1. Petrus 1, Vers 22, auch so eine ganz wichtige Aussage zu diesem Thema. Da heißt es: da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also, der Gehorsam gegen die Wahrheit, gegen das Wort Gottes, ist die Grundlage. Und dann dürfen wir durch den Heiligen Geist ungeheuchelte Bruderliebe praktizieren, und zwar beharrlich, ja, mit Ausdauer, geduldig. Und aus reinem Herzen. Das ist Gottes Wille und er hat uns zusammengestellt, auch mit schwierigen Geschwistern, damit wir genau diese beharrliche Liebe lernen. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass wir im Gedanken auch unsere Geschwister in der Gemeinde, unsere Familie durchgehen und für jeden Einzelnen danken. Und auch wirklich danken, Herr, auch danke, dass du mir diesen schwierigen Menschen gegeben hast. Ich will ihn annehmen. Du hast ihn angenommen. Ja? Da werden Dinge anders. Da kann man dann auch anders an Schwierigkeiten herangehen, die sich in der Beziehung ergeben. Und genauso auf einer anderen Ebene in Epheser 4 finden wir auch eine bemerkenswerte Aussage. Da heißt es ja, so ermahne ich euch nun ab Vers 1, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und da kommt auch eben ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Also hier wird betont, der Geist Gottes hat alle Wiedergeborenen zu einer Einheit schon zusammengeschlossen. Das hat Gott getan. Damit haben wir gar nichts zu tun, das ist Gottes Werk. Aber nun geht es darum, dass ich annehme, mein Bruder, meine Schwester ist mit mir im Leib. Ja? Wir sind durch den Geist Gottes, durch die Gnade Gottes zusammengefügt. Und in 1. Korinther 12 wird es noch einmal ganz deutlich erläutert und geklärt, diese Einheit des Leibes bedeutet, ich kann nicht unabhängig von meinem Bruder und meiner Schwester existieren. Jedes Glied braucht das andere. Der Leib funktioniert nur richtig, wenn jedes Glied an seinem Platz mit dem anderen zusammenwirkt. Das ist ja auch in der Praxis so. Ja, bei uns, in unserem physischen Leib, ist es so, dass da viele verschiedene Zellen, viele verschiedene Organe zusammenwirken müssen. Wenn da eine sagt, ich will mit dem anderen nichts zu tun haben, wenn die Niere sagt, ich will mit der Blase nichts zu tun haben oder mit dem Verdauungstrakt nichts zu tun haben und kapselt sich ab, dann haben wir ein großes Problem. Ja, und so ist es aber im Leib des Christus auch, dass wir sehen müssen, wir sind zusammengestellt von Gott, wir sollen Gott gemeinsam dienen und deswegen ist es notwendig, dass wir diese Einheit, in die wir zusammengestellt sind, auch wirklich bewahren und in der Praxis umsetzen. Um des Herrn willen. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Weil sonst das Zeugnis des Herrn und das Werk des Herrn gehindert wird und das Haupt des Leibes nicht zu seinem Ziel kommen kann, wenn wir untereinander als Glieder des Leibes unsere Zusammenarbeit, diese Einheit des Geistes zerstören durch Streit, Lieblosigkeit und ähnliche Dinge. Ja? Also auch der Gedanke ist, denke ich, wichtig, dass wir ganz praktisch dazukommen, unseren Bruder, unsere Schwester mehr zu schätzen, mehr zu lieben, dass wir wissen, wir sind zusammengestellt in einem Leib und der Geist Gottes hat uns eigentlich zusammengefügt. Ja? Und wir sollen diese Einheit, die der Geist Gottes da geschaffen hat, nicht kaputt machen, sondern wir sollen sie bewahren. Wir sollen dementsprechend leben. Und wenn ich meinen Bruder, meine Schwester so sehen kann, dann kann ich auch wirklich anders mit ihnen umgehen, dann werde ich auch mehr dran arbeiten. Wenn ich merke, mein Problem mit meinem Bruder und meiner Schwester stört den ganzen Leib. Das ist so. Ja? Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Das ist auch so eine Sache. Was ist mit den anderen, mit den Dritten, die merken, da gibt es vielleicht in der Gemeinde Konflikte zwischen zwei Geschwistern. Sagen die, naja, meist sowas kommt immer vor, gucken weg, denken nicht mehr dran. Es müsste eigentlich klar sein, dass das für alle eine Not ist, dass es für alle ein Gebetsanliegen ist, dass alle dran Anteil nehmen, drum beten und vielleicht auch darauf hinwirken, dass zum Beispiel diese zwei Geschwister sich wieder miteinander versöhnen. Ja? Das ist dieses Leibesbewusstsein. Sollte auch in der Familie so sein, dass die Geschwister nicht sagen, naja, der eine hat mit dem anderen, seinem Bruder, Probleme, aber mich geht es ja nichts an. Ja? Sondern eigentlich sollten auch in der Familie, sollte eine Beziehungsstörung zwischen zwei Familienangehörigen eigentlich bedeuten, dass die ganze Familie Leid trägt, bis die Sache wieder in Ordnung gebracht ist. Und so sollten wir eigentlich auch als Gemeinde reagieren auf solche Beziehungsstörungen. Ja, was hindert die Liebe untereinander? Wir haben da schon einiges gehört. Was vielleicht auch wichtig ist, dass wir uns deutlich machen, das, was heute ganz viel Beziehungen stört, ist Gleichgültigkeit. Dass man einfach im Grunde ein Stück sagt, was geht mich, mein Bruder, an? Der muss selber gucken. Ja, das ist eine Einstellung, die ist heute auch in der Gesellschaft ganz häufig zu finden. Wir haben natürlich auch das Problem oder den Punkt, dass wir ziemlich unabhängig voneinander zu sein scheinen. Unsere soziale Situation, da brauchen wir einander nicht mehr so, die Hilfe des anderen. Wir haben Versicherungen, wir haben alle möglichen Dinge, Sparrücklagen. Ich brauche den anderen ja gar nicht unbedingt. So denkt jedenfalls der moderne Mensch. Und leider ist es auch bei den Gläubigen so, dass diese Vereinzelung einfach auch zu einer gewissen Gleichgültigkeit geführt hat. Ja? Man lässt einfach den anderen laufen, kümmert sich nicht groß drum. Aber das kann auch nicht die Lösung sein. Also mir ist es bewusst geworden, eben wenn ich unter russlanddeutschen Geschwistern bin, die aus einer Verfolgungszeit kommen, die in Armut und Not waren und die sich viel mehr gebraucht haben, wie dadurch der Zusammenhalt viel, viel größer war. Und auch die Bruderliebe, die Dankbarkeit, da waren lauter Kommunisten, Atheisten, die waren ausgestoßen, verachtet und wie sehr haben sie sich gefreut, wenn sie einen Bruder oder eine Schwester gefunden haben. Ja. Und wir? Ja, bei uns fehlt dieses Bewusstsein, was es für ein Vorrecht ist, einen Bruder, eine Schwester zu haben, jemand, der auch an den Herrn Jesus glaubt. Und diese Gleichgültigkeit, diese Abstumpfung, die sollten wir auch vermeiden und überwinden. Ja, zum Schluss einfach vielleicht nochmal ein paar Punkte. Wie können wir zu vermehrter Liebe untereinander kommen? Noch einmal betont, der Schlüssel liegt eigentlich darin, dass ich die Liebe des Herrn Jesus, die Gnade Gottes mehr erkenne. Dass mein Herz davon mehr erfüllt wird, was mein Gott und Vater für mich getan hat. Wie barmherzig und liebevoll er zu mir ist und wie er in Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit mich erträgt, der ich ihn in vielen Dingen noch betrübe. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich die richtige Herzensstellung gegenüber meinen Geschwistern. Ja, das ist also die Grundlage und ich denke, wir sollten wirklich dort, wo wir merken, dass wir ein Defizit haben in der Liebe untereinander, da sollten wir den Herrn suchen und auch wirklich beten, dass der Herr uns das Defizit in der Liebe zu ihm zeigt, das letztlich auch die Wurzel für das andere Problem ist. Und dann, wie gesagt, muss ich persönlich Buße tun vor Gott. Über meine Eigensucht, meiner Lieblosigkeit. Nicht, dass ich dem anderen die Schuld zuschiebe. Nicht, dass ich sage, ja, aber wenn der andere sich ändern würde, dann wäre alles besser. Ja? Sondern, dass ich einfach meinen Anteil an dem Problem vor Gott bringe und bekenne. Ganz wichtig, klare Buße. Und dann, dass man auszieht, dass man ablegt, dass man ganz bewusst diese inneren Fehlhaltungen, die wir entdecken an uns, in den Tod gibt und wirklich auch nicht bereit ist, sie zu tolerieren, sondern dass wir sie töten, sie ablegen, so wie wir es in dem Kolosserwort gesehen haben. Und dann ganz bewusst erst einmal im Geist, im Glauben, Liebe anziehen, Barmherzigkeit anziehen, Sanftmut anziehen. Ja, das heißt, einfach damit rechnen und den Herrn bitten, dass er das in uns wirkt und dann im Glauben die richtige Stellung dem anderen gegenüber einnehmen. Auch wenn meine Gefühle vielleicht nochmal eine ganz andere Haltung haben, noch in eine ganz andere Richtung ziehen, darf ich trotzdem im Geist, im Glauben Liebe üben, Vergebung üben und den anderen annehmen, so wie er ist. Und dann der dritte oder vierte Schritt ist, dass wir praktische Schritte der Liebe tun. Ja, dass wir wirklich auch den Mut fassen, zum Beispiel zu jemand anders hinzugehen und zu sagen, du, ich habe den Eindruck, zwischen uns sind bestimmte Dinge nicht in Ordnung. Lass uns doch mal drüber reden und miteinander beten. Ja? Oder dass ich einfach jemand, mit dem ich Schwierigkeiten habe, etwas Gutes tue. Ganz bewusst. Ja, wie gesagt, wir meiden ja solche Geschwister auch lieber und gehen ihnen aus dem Weg. Und dass man ganz bewusst auch sagt, nein, jetzt will ich mal etwas Gutes tun dem anderen. Ja? Einfach das Böse durch Gutes überwinden. So sagt es nämlich unser Herr Jesus, dass wir das tun sollen. Und da, wenn wir solche Schritte im Glauben und unter Gebet tun, dann kann Gott Gnade schenken, dass wirklich schwierige Beziehungen sich verändern zum Guten und dass die Bruderliebe, die gegenseitige Liebe der Kinder Gottes ganz praktisch wachsen kann. Dass da auch Dinge in Ordnung kommen, die vielleicht im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden sind. Das ist so eine Sache vom Fleisch her, wenn man sich voneinander zurückzieht und wenn man einander übel übereinander denkt, dann ordnet man ja jeden nächsten Schritt auch wieder in dieses negative Muster ein. Also es wird immer schlimmer, es wird immer verfahrener. Das ist so die Tendenz. Und der Teufel, wollen wir nicht vergessen, mischt da manchmal ganz kräftig mit. Ja, und schürt solche Missverständnisse, solche Probleme auch noch. Und wir dürfen da auch nicht meinen, wenn das mal schon etwas weitergekommen ist, dass man das mit einem Schwertschlag, diesen Knoten durchschlagen kann und dann wird alles sofort gut. Das kann Gott zwar schenken in seiner Gnade, aber wir müssen auch unter Umständen damit rechnen, dass die Arbeit an einer solchen entgleisten Beziehung länger dauert. Ja, dass wir da geduldig sind, dass wir im Gebet nicht nachlassen, dass wir trotzdem bereit sind, den Bruder, die Schwester zu segnen, für sie zu beten und immer wieder Schritte zu tun, um die Beziehung zu erneuern. Und wenn wir in so einer Haltung vorgehen, dann wird der Herr bei uns die Liebe mehren können, aber auch, denke ich, insgesamt, dass wirklich in den Beziehungen untereinander diese wunderbare Agape-Liebe mehr und mehr Bahn brechen kann. Wir müssen nüchtern und realistisch sein. Ich habe das am Anfang gesagt, wir leben in einem fleischlichen Zustand, das heißt, die Gläubigen sind insgesamt ziemlich fleischlich. Und es ist insgesamt so, dass der Geist Gottes in vielem betrübt ist und man wünscht sich manchmal, dass Gott richtige, gewaltige Wunder tut, auch in den Beziehungen. Und man erlebt es relativ selten, muss man mal sagen. Ja? Also es ist eher, denke ich, Kleinarbeit. Geduldige Kleinarbeit, die hier gefragt ist, wobei wir immer Gott auch das Wunder zutrauen dürfen, dass er wirklich auch mal tiefgreifend Dinge ändert, auch innerhalb kurzer Zeit. Er kann das. Wir sind da das Hindernis. Aber trotzdem, auch wenn es vielleicht schwierig ist, lasst uns geduldig Liebe üben, um Liebe beten und diese Schritte, die die Bibel uns auch zeigt, tun, damit der Herr mit uns allen zu seinem Ziel kommt, damit er uns stärken kann in der Liebe und damit er uns gebrauchen kann in seinem Dienst und seinem Zeugnis für sich. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch ein Bibelwort lesen, aus dem 2. Thessalonicher Brief, aus dem 3. Vers. Da sagt der Apostel Paulus über diese junge, verfolgte und bedrängte Gemeinde: Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Möchte der Herr schenken, dass wir das auch erleben, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in unseren persönlichen Beziehungen, dass die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, jedes Einzelnen von uns zunimmt, allen gegenüber. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns in deinem Wort auch so konkret und praktisch Dinge zeigst, die bei uns im Argen liegen, wo wir in unserem Fleisch Mangel haben an Sanftmut und Langmut, an Liebe und Demut, an Barmherzigkeit, wo wir so oft auch in der Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern, die auch Kinder Gottes sind, doch ein Stück fleischlich und menschlich und eigensüchtig reagieren, wo wir Missverständnisse hervorbringen und auch schüren und womöglich auch Vergebung mangelt. Ja, Vater, du hast uns auch gezeigt, wie wir da Schritte tun können, um das zu überwinden. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du einfach uns diesen Blick auf deine große Liebe und Gnade doch wirklich auch frei machst, dass du uns zeigst, was du uns alles vergeben hast und wo wir selber ohne jede eigene Gerechtigkeit als nichtige, vergängliche Geschöpfe vor dir stehen, die nichts in uns selbst sind, sondern alles nur in Christus. Und dass wir dann auch wirklich unsere Brüder, unsere Schwestern nicht mit fleischlichen, menschlichen Augen ansehen, sondern wirklich auch mit geistlichen Augen, dass wir auch in ihnen sehen, diejenigen, die Barmherzigkeit brauchen, denen du auch Barmherzigkeit geschenkt hast, dass wir bereit sind zu vergeben und Liebe zu üben, dass wir doch diese tief sitzende Selbstsucht mehr überwinden können und wirklich auch den anderen höher achten als uns selbst, den anderen lieben und das Seine suchen, nicht das Unsere. Diese Dinge möchtest doch du in unserem Herzen wirken. Und schenken, dass doch die Beziehungen auch unter den Kindern Gottes wieder neu erneuert werden und wirklich durch deinen Geist auch zu dieser Liebe entfacht werden, die du suchst und die du möchtest. Herr, dass Konflikte beigelegt werden, dass wir miteinander gemeinsam dir nachfolgen, freudig, dass wir einander tragen, einander Gutes tun, einander helfen, füreinander beten und einstehen, so wie du es möchtest. Herr, du hast uns manches gezeigt und uns an manches erinnert, auch heute Abend. Bitte schenke, dass wir dieses Wort in unserem Herzen bewahren und dass wir wirklich danach handeln, dass es uns Ansporn ist, Dinge in Ordnung zu bringen, an Beziehungen zu arbeiten. Herr, und du möchtest Gnade schenken, dass doch wirklich die Liebe von jedem Einzelnen von uns zunimmt, allen gegenüber. Und wir danken dir dafür.